Wir gehen jetzt über zur Lesung für heute. Die ist aus dem Römerbrief im 8. Kapitel, die Verse 18 bis 30. Denn ich meine, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Verhältnis stehen zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn mit sehnsüchtigem Verlangen wartet die Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, ohne ihren Willen, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Damit auch die Schöpfung frei werden wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in Wehen liegt bis jetzt. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte jemand noch etwas hoffen, was er schon sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, dann warten wir darauf in Geduld. Genauso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich für dein Wort. Lass es nun in uns wirken, zu diesem schwierigen Thema Freude im Leid. Zu deiner Ehre bitten wir dies und im Namen deines Sohnes. Amen. Ja, das Thema Freude im Leid ist ein Thema, das, ich denke, uns alle betrifft. Wir alle kennen Leid. Und das gilt natürlich auch für Jude und mich, als wir Ende 2011 kurz davor waren, hier in Leipzig einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Da begann nicht nur für uns ein neuer Abschnitt, sondern auch für meinen damaligen Pastor. Auf einer Studentenkonferenz brach er plötzlich auf der Treppe zusammen. Im Krankenhaus folgte die erschreckende Diagnose Krebs in der Lunge, unheilbar, nicht operabel. Seine persönlichen Erfahrungen, Gedanken hat er in diesem Buch festgehalten, Hope Beyond Cure, das ich euch nur empfehlen kann, wenn ihr in einer ähnlichen Situation steckt. Aber diese Geschichte meines Pastors steht beispielhaft für eine Realität, vor der man sich gerne verstecken möchte. Es ist die furchtbare Normalität menschlichen Leids. Leid kann jeden treffen. Und wenn es uns trifft, dann oft unerwartet und unvorbereitet. Selbst in unserem kleinen Gottesdienst mussten wir über die letzten 5 Jahre zahllose Erfahrungen mit Leid und Schmerz machen. Das fängt an mit Arbeitslosigkeit, mit finanziellen Schwierigkeiten, aber geht dann schnell weiter mit Todesfällen in unseren Familien. Wir hatten viele Fälle von Depressionen. Auch Krankheit, Krebs und sogar Selbstmord. Erst vor kurzem erzählte mir Sarina auch von der Bedrohung durch ihre eigene Familie und Bekannte nach ihrer Bekehrung in Kirgisistan. Vieles hat sich seitdem zwar verändert, aber solche Erfahrungen sitzen natürlich tief. Und wie ihr wisst, haben auch Jude und ich über die Jahre ganz persönliche Erfahrungen mit Leid gemacht. Postnatale Depression nach der Geburt von Max, und dann im April der Burnout. Aber, das will ich an der Stelle schon voranschicken, aus unserer Erfahrung war zu keiner anderen Zeit die christliche Hoffnung und mit dieser Hoffnung auch die Freude so real und für uns so greifbar wie in diesen Zeiten. Trotzdem ist Leid furchtbar normal. Egal, wo man hinblickt, wir leben in einer Welt voller Not, Leid und Elend und diese Analyse wird ja auch durch einen Blick in die Bibel nur noch bestätigt. Jemand hat mal gesagt, die Menschheitsgeschichte lief genau 2 Kapitel lang ohne Leid ab. Wenn wir den Anfang der Bibel lesen, wissen wir, was gemeint ist. Als die Menschheit sich von Gott abwendet, da kommt das Leid in diese Welt. Und hier in unserer Lesung aus Römer 8 lesen wir ebenfalls in Vers 20, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, ohne ihren Willen. Und gleich danach in Vers 22 schreibt Paulus, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in Wehen liegt bis jetzt. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst. Das ist die Realität, das ist das Heute in unserer Welt zwischen dem Anfang der Bibel und ihrem Ende. Am Ende gibt es nochmal ein Kapitel ohne Leid. Hier in dieser Zeit können wir Leid höchstens für eine Zeit lang aus dem Weg gehen, aber nicht für immer. Irgendwann wird es jeden von uns treffen. Es hilft also alles nichts. Wir müssen auf Leid vorbereitet sein. Und die gute Nachricht ist, wenn wir dem menschlichen Leid aus biblischer Perspektive begegnen, dann können wir mit der Zeit sogar lernen, Freude im Leid zu empfinden. Freude im Leid zu empfinden. Bevor wir allerdings dazu kommen, ist es, denke ich, wichtig, dass wir ein realistisches Bild davon entwickeln, was es denn bedeutet, auf Leid vorbereitet zu sein. Denn vorbereitet sein verbinden wir ja oft damit, dass wir ein vorgefertigtes Rezept nur anwenden müssen. Aber das Leid dieser Welt ist für so ein Rezept viel zu komplex. Leid ist komplex. Das merken wir, wenn wir uns die Ursachen anschauen. Manche Ursachen kann man dabei leichter erklären als andere. Da ist Leid durch falsches Verhalten. Also zum Beispiel mangelnde Achtsamkeit. Ein Fußgänger übersieht eine rote Ampel. Es kann auch von mangelnder Weisheit kommen. Rauchen wird Leid bringen. Und es ist nicht sehr weise. Sorry, wenn du rauchst. Das ist nur, was dir die Statistik sagt. Sünde. Leid durch falsches Verhalten kann natürlich auch davon herrühren, dass man bewusst gegen Gottes Willen lebt. Vielleicht kennt ihr das Beispiel von König David, der die Affäre mit der schönen Bathsheba anfängt und die Konsequenzen sein Leben lang tragen muss. Aber natürlich ist nicht alles Leid selbst verschuldet. Und wenn wir direkt bei der Bibel bleiben, dann begegnen wir dort Menschen, die gerade durch richtiges Verhalten doch Leid erfahren. Es gibt Leid durch richtiges Verhalten. Ein Beispiel ist der Apostel Paulus, der durch das Römische Reich zieht und das Evangelium verkündigt. Und im 2. Korintherbrief schreibt er, von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen erhalten. 3x mit Stöcken geschlagen worden. 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten und so weiter und so fort. Alles, weil er das Richtige getan hat. Weil er seiner Berufung gefolgt ist, den Nationen das Evangelium zu verkünden. Auch wir können durch richtiges Verhalten leiden. Oft leiden wir durch Verlust. Und einer der schmerzhaftesten Verluste ist sicherlich der Verlust von geliebten Menschen. Wir alle haben hier unsere eigenen Geschichten und wir finden auch Geschichten in der Bibel. Vielleicht hilft es uns da, wenn wir uns an Lazarus erinnern, wo selbst Jesus selbst in Tränen ausbricht über den Tod des Lazarus, obwohl er ihn gleich zum Leben erweckt. Trotzdem weint er. Aber das schwerste Leid von allen ist vielleicht das unerklärliche Leid. Denkt an Hiob. Dort überlappen sich die Kategorien von vorhin. Er wird von Verlust und Krankheit geschlagen, wie kein anderer im Alten Testament. Und dafür gibt es Erklärungen. Die Räuber waren es, ein Sturm, ein Hautausschlag. Aber trotzdem fiel dahinter letztlich die einzig befriedigende Erklärung. Die Antwort auf die Frage, warum? Warum Gott? An Menschen wie Hiob sehen wir das Dilemma, dass wir das Leid dieser Welt nicht einfach strikt und logisch durch Ursache und Wirkung befriedigend erklären können. Oft erscheint Leid völlig sinnlos. Und dann fragt man sich vielleicht, wie kann ein guter Gott dieses Leid eigentlich zulassen? Bevor wir uns aber dieser Frage annähern, dürfen wir eins nicht vergessen. Wenn wir uns biblische Wahrheiten anschauen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass Leid immer real ist. Real für den, der es durchmachen ist, real für die, die es anschauen und schockiert sind. Manchmal ist es so real, dass es unsere Realität bestimmen kann. Leid ist real und vielfältig und so komplex, wie wir es gerade schon gesehen haben. Es ist einzigartig in einer schlimmen Art und Weise und das bestimmt auch gerade im Umgang mit dem Leid anderer, dass wir vorsichtig und einfühlsam damit umgehen müssen. Manchmal tun wir das nicht. Gerade wenn wir schnell mit wohlmeinenden biblischen Weisheiten ankommen und damit nur noch mehr Leid verursachen. Richtige Wahrheit zur falschen Zeit. Leid ist komplex. Und das hängt auch damit zusammen, warum Leid ist komplex und das hängt auch damit zusammen, wie wir auf Leid reagieren. Und auch hier sehen wir einen Grund, warum wir vorsichtig im Umgang mit Leid sein müssen. Ihr werdet es alle kennen, ihr geht durch eine leidvolle Erfahrung und macht diese Phasen durch. Es gibt bestimmte Abläufe und manche, da spürt man vielleicht erstmal eine Ablehnung, man will es gar nicht wahrhaben, man spürt vielleicht Zorn, man will vielleicht irgendwie nochmal nachverhandeln, nochmal durch dieselbe Situation durchgehen, man spürt vielleicht eine Depression, bevor man irgendwann resigniert, sich in das Unausweichliche fügt. Manche Menschen isolieren sich, manche werden durch Leid so mit sich selbst beschäftigt, dass sie nach außen selbstbezogen und egoistisch erscheinen können. Selbstanschuldigungen, Selbstmitleid können auch eine Rolle spielen. Es gibt so viele verschiedene Reaktionen auf Leid. Auch das macht es komplex, wenn wir uns überlegen wollen, wie gehen wir mit Leid überhaupt um? Ich denke, was wir daran sehen, ist, dass Leid uns auf eine Achterbahn schicken kann. Und die ist für jeden anders. Es gibt diesen inneren Konflikt, den wir da oft spüren zwischen Kopf und Herz. Den Wahrheiten im Kopf. Gott ist gut. Gott liebt dich. Gott sorgt für dich. Steht der lautstarke Widerspruch unserer Realität und unserer Gefühle gegenüber. Damit will ich nicht sagen, dass man Gefühle unterdrücken sollte, sondern dass eben dieser gefühlte Widerspruch entstehen kann. Und dieser Widerspruch kann unsere tiefsten Überzeugungen und unseren Glauben selbst untergraben. Enttäuschung und Verbitterung können entstehen. Und die tiefe Freude rauben, die vielleicht unser Christsein bis dahin geprägt hat. Und vielleicht fragt man sich tatsächlich insgesamt, meint es der ferne Gott dort oben, der so gar nichts zu tun hat mit meiner Realität hier, meint er es eigentlich gut mit mir? Und aus Glaubensfreude kann schnell Verbissenheit werden. Was wir daran sehen, ist, dass Leid uns in einem Kampf um unsere tiefsten Überzeugungen führen kann. Die Erfahrung zeigt aber, wenn der Glaube siegreich bleibt, dann führt er zur Freude im Leid und hin zu einer engeren Vertrautheit mit Gott. Wie also können wir Freude im Leid finden? Wie können wir Freude im Leid finden? Das ist die. Zuerst müssen wir uns bewusst sein, wo Freude beginnt. Und mein erster Punkt ist, christliche Freude beginnt im Kopf. Jede christliche Freude beginnt im Kopf, sie beginnt mit Wissen. Sie beginnt damit, dass wir uns noch einmal bewusst machen, dass nicht Gott sich zuerst von der Menschheit abgewandt hat, sondern die Menschheit von Gott. Zwei Kapitel, dann die Katastrophe und auch wir haben Anteil an dieser Katastrophe. Nicht jedes Leid lässt sich vielleicht darauf zurückführen, aber doch ist unsere Ablehnung von Gott der Grund hinter allen anderen Gründen für Leid in dieser Welt. Christliche Freude beginnt im Kopf mit Wahrheiten wie diesen, aber vielleicht haben wir das gerade schon gespürt. Der Kampf findet zwischen Kopf und Herz statt. Das ist der Kampf. Wir haben eine Wahrheit, aber sie zu verdauen und sie anzunehmen, fällt schwer. Und das Ziel in diesem Kampf ist es nicht, das Herz am Ende zerstört zurückzulassen, wie ein Schlachtfeld, sondern es von Neuem für Gott zu erobern. Der Kampf zwischen Kopf und Herz hat das Ziel, das Herz in Einklang mit dem Kopf zu bringen. Das ist mein nächster Punkt. Herz und Kopf im Einklang. Wenn das unser Ziel ist, dann müssen wir unsere Waffen, also das sind die Wahrheiten im Kopf, sehr behutsam einsetzen und zur richtigen Zeit einsetzen. Das Herz reagiert nicht auf kalte Logik, sondern auf Liebe, auf Zuwendung, auf Trost. Eine richtige Wahrheit zur falschen Zeit kann das Herz eher noch verschließen. Und das gilt natürlich zuerst da im Umgang mit anderen. Aber wie steht es mit unserem eigenen Herzen? Wir müssen selbst vorbereitet sein auf diesen Kampf, bevor das Leid eintrifft. Wenn ein anderer Leid erfährt, dann sind wir schon mittendrin. Müssen wir sehr vorsichtig sein. Aber für uns gilt, dass wir vorher schon vorbereitet sein wollen. Je mehr wir unsere Waffen, unsere Wahrheiten nicht im Kopf verstauben lassen, sondern sie immer wieder auch auf das Herz anwenden und einsinken lassen und wirken lassen, umso besser werden wir auf den Ernstfall vorbereitet sein und umso weniger wird uns der Ernstfall aus der Bahn werfen. Oder im Zusammenhang der Predigtreihe: Unser Herz wird umso widerstandsfähiger dagegen sein, von Leid überwältigt zu werden und den Glauben dabei vielleicht sogar über Bord zu werfen, je mehr es schon vorher von Freude an Jesus erobert wurde und in Besitz genommen ist. Der Weg hinein ins Herz ist also dasselbe wie das Streben nach immer stärkerer Vertrautheit mit Gott. Ergriffen sein, von Gott ergriffen sein. Und diese Vertrautheit entsteht, indem wir beständig unseren Blick hinwenden zu Jesus und auf ihn richten. Das ist mein dritter Punkt, der Weg. Das ist Vertrautheit mit Gott durch den Blick auf Jesus. Warum ist dieser Blick auf Jesus so wichtig? Wenn wir Christen sind, dann wissen wir die Wahrheiten dahinter. Gott hat die Welt durch ihn und für ihn geschaffen. Diese Welt bekommt ihren Sinn deshalb nur durch ihn. Auch jedes Leid bekommt seinen Sinn nur durch ihn. Und je mehr Jesus unser Herz erobert hat, desto tiefer wird unsere Freude auch im Leid bleiben können. Je schneller werden wir dorthin zurückfinden. Was zählt, ist die Vertrautheit mit Gott, die Vertrautheit mit Jesus. Und die Bibel hat diese wunderbare Metapher, die ist überall im Neuen Testament. Eine Metapher für diese Vertrautheit. Und sie ist ganz einfach, sie heißt in Jesus. In Jesus. Jesus umgibt uns voll und ganz. Er ist die größere Realität, in der wir leben. Wisst ihr, im Leid können wir uns manchmal gefangen fühlen, wie in einer Blase des Elends. Egal, wohin wir blicken, sehen wir nur Leid und die Auswirkung des Leids. Vielleicht blicken wir zurück und wir sehen Schuld und Schwachheit und Versagen. Wir blicken nach oben und dann kommt Gott uns teilnahmslos vor, weit weg. Wir blicken nach vorne, dann ist dort nur Hoffnungslosigkeit, nach unten und dort ist dieser undurchdringliche Abgrund und vielleicht sogar Tod. An unserer Seite sehen wir vielleicht Freunde und Bekannte, die uns überhaupt nicht zu verstehen scheinen. Und in unserem Inneren ballt sich das alles zu einer giftigen Gefühlswelt zusammen, aus Furcht und Depression und Wut und Hoffnungslosigkeit und Verbitterung und Enttäuschung. Wenn wir in Jesus sind, dann sind wir Teil einer größeren Realität. Und wir müssen uns darin einüben, dass wir aus unserer Blase heraus Jesus erblicken. Ihn erblicken, egal wohin wir schauen. Wenn wir uns in diesem Blick einüben, dann werden wir erkennen, dass unser ganzes Leben eingebettet ist in seiner Wirklichkeit und in seinen gütigen Händen liegt. Wenn wir zurückblicken auf die Vergangenheit, dann dürfen wir über menschliche Schwachheit und Versagen hinausblicken. Auf Jesus, den Sohn Gottes, der Mensch wurde und an unserem Leid teilhatte. Hebräer Kapitel 4 und 5 haben dazu viel zu sagen. Dort heißt es, in den Tagen seines irdischen Lebens hat Jesus Gebet und Flehen mit starkem Schrei und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. In Kapitel 4, Vers 15 heißt es, er ist in allem genau wie wir versucht worden, doch ohne Sünde. Und in Kapitel 2, Vers 17, er musste in allen Dingen uns gleich werden. Und warum? Damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn, worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, da kann er denen helfen, die versucht werden. Wenn wir zurückblicken, sehen wir den barmherzigen Jesus. Wir sehen den, der gelitten hat wie wir, der versteht, was wir durchmachen. Sein Leben war wie unseres, voller Leid. Doch die Krönung allen Leids hat er am Kreuz erlitten, um unsere Sünden zu sühnen. Er versteht, was wir durchmachen. Und wenn man so will, ist sein Leid vielleicht das Sinnloseste überhaupt. Denn hier stirbt der einzige Mensch, der vor Gott unschuldig ist, der es nicht verdient hat. Aber gerade durch sein Leid am Kreuz trägt und besiegt er die Sünde dieser Welt. Im Leid ist er siegreich. Er befreit uns von unserer Schuld und er lernt auch uns zu helfen. Und wenn du gerade Leid durchmachst, dann darfst du wissen, Jesus weiß genau, wie es dir geht. Er fühlt vollkommenes Mitleid mit dir. Er kennt dein Leid und er ist dein Tröster. Und wenn du jemanden leiden siehst, dann kannst du lernen von Jesus, wie man mit dem Leid anderer umgehen kann. Aber da wollen wir uns jetzt nicht hinbegeben. Das war der Blick zurück. Auch wenn wir nach oben blicken, sehen wir dort Jesus. Hebräer 4, Vers 14. Er ist der große Hohepriester, der durch die Himmel gegangen ist. Und er ist durch die Himmel gegangen, um vor Gott zu kommen und dort den Platz an seiner rechten Seite einzunehmen. Wenn wir in Zeiten des Leids Fragen nach oben blicken, dann ist dort kein ferner und teilnahmsloser Gott, auch keine unpersönliche Kraft oder ein fatalistisches Schicksal, dem wir ohnmächtig ausgeliefert sind, sondern wir blicken dort nach oben direkt in die gütigen Augen eines barmherzigen Hohepriesters. Und dieser Hohepriester hat nicht nur Mitleid, sondern er ist auch der Christus, der König. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nichts geschieht ohne seine Erlaubnis. Und für ihn ist unser Leid deshalb auch nie sinnlos, sondern im Gegenteil. Römer 8, 28. Alles, was geschieht in dieser Welt, alles, was an uns geschieht, geschieht zu unserem Besten. 8,28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge zum Besten. Die Guten, aber auch die Schlechten. Die Freude, aber auch das Leid. Alles dient uns zum Besten, wenn wir Gott lieben. Jesus macht keine Fehler. Der gute Herr Jesus weiß, warum er auch Leid zulässt, das unfassbar erscheint. Dass es manchmal zerschlagen und zerbrochen und weinend zurücklässt. Fassungslos. Jesus weiß, es war kein Fehler. Und er verheißt, er wird uns zweifach für unschuldiges Leid zurückgeben. Das offenbart der Blick nach oben. Auch der Blick nach vorne offenbart uns eine größere Realität in Jesus. Eine Realität ohne Leid am Ende der Geschichte. Alle Tränen abgewischt, heißt es am Ende der Bibel. Ich mache alles neu, sagt Jesus. Alles Alte wird vergangen sein. Und, ja, jetzt ein Blick nach hinten, nach oben, nach vorne, nach unten. Wenn wir nach unten blicken, sehen wir dort nicht den dunklen Abgrund des Todes, sondern jemand, der den Tod überwunden hat. Wie viele Menschen, wie viele Christen auch leiden unter Todesfurcht, weil die Auferstehung von Jesus in ihrem Leben keine Rolle spielt. Wie viele versinken ohne Hoffnung in Depression. Aber der Blick nach unten offenbart die Macht Gottes, die den Tod besiegt hat, und er befähigt uns zu einem Leben ohne Furcht. Alles dient uns zum Besten. Alles. 4 Blickrichtungen, überall Jesus. Wir sind eingebettet in seine größere Realität, in seine Kraft und seine Güte und seine Liebe. Von überall her schöpfen wir Hoffnung und Mut und Zuversicht. Aber es gibt noch 2 weitere Blickrichtungen. Denn Jesus ist nicht nur weit weg, dort hinten, dort oben, vorne, unten. Er ist auch ganz nah. Sein Geist wohnt doch mitten unter uns. Wenn wir meinen, allein leiden zu müssen, dann ist es eine Lüge. Denn sein Geist wohnt in dir und in mir und in jedem von uns. Und er stellt uns Seite an Seite miteinander. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, heißt es im 1. Korintherbrief. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Römer 12, 15. In einer gesunden Gemeinde ist niemand allein mit seinem Leid. Wir müssen und sollen uns nicht absondern im Leiden. Aber das heißt natürlich auch für die anderen, dass wir Acht haben müssen, dass wir nicht aus einem letztlich falsch verstandenen Bedürfnis uns alle auf jemanden stürzen, der leidet. Ja, wir wollen ihm jetzt helfen. Denn auf einmal geht es hier um uns. Aber es soll doch um den anderen gehen. Wir sind eingebettet in einer größeren Realität. Aber alle diese Blickrichtungen würden uns nichts bringen. Nichts bringen, wenn der Geist von Jesus nicht auch an einer ganz bestimmten Stelle wirksam wäre, nämlich hier drin, in jedem Einzelnen von uns. Und weil Jesus in dir ist und weil er an dir wirkt, deshalb ist kein Leid jemals sinnlos. Kein Leid ist jemals sinnvoll. Warum? Weil Jesus in allen Dingen zu unserem Besten wirkt. Jetzt ist die Frage, was ist unser Bestes? Was ist unser Bestes? Ist es ein Leben ohne Leid? Offensichtlich nicht. Sondern in Römer 8, Vers 29 sagt die Schrift uns, was das Beste für uns ist. Dort heißt es, dass wir dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten. Das ist das Beste, wenn wir werden wie Jesus. Das ist unser Ziel, das ist Gottes Plan für uns, sein Plan von Anbeginn der Schöpfung. Werden wie Jesus war schon immer Gottes Ziel für uns. Als er die Menschheit schafft, sagt er, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und er meint nach dem Bild von Jesus. Das Beste für Jesus war, dass er ans Kreuz ging. Das Beste für uns ist, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber der Weg der Nachfolge ist das Leid. Denn im Leid wirkt Gott. Und im Leid verwandelt Gott uns in das Ebenbild Jesu. Wir bekommen einen kleinen Einblick, was das bedeutet in Römer 5. Dort heißt es ab Vers 3, dort heißt es, wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Diese Freude im Leid finden wir immer wieder in der Bibel. Als die Apostel ins Gefängnis geworfen wurden und dort grundlos geschlagen, misshandelt werden, da heißt es in Apostelgeschichte 5,41, sie gingen fröhlich vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Wenn der Apostel Petrus im ersten Petrusbrief an unterdrückte Christen schreibt, dann schreibt er, dass sie sich in ihrem Leid freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Natürlich geht es hier um Verfolgung, aber letztlich ist jedes Leid, jede Trübsal dazu da, uns ins Ebenbild Christi zu verwandeln. Unseren Glauben und unseren Charakter zu reinigen von allem, was noch zur alten Welt gehört. Ein letzter Abschnitt aus dem Philipperbrief. Dort sagt Paulus, was sein Ziel ist. Sein Ziel ist, er sagt, alles, was ich vorher hatte, was mir wie Gewinn erschien, halte ich für Dreck. Für Dreck. Das ist eine gesittete Übersetzung. Für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Und wie sieht das aus? In Vers 10. Damit ich ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkenne, indem ich seinem Tod gleich gestaltet werde. Das ist das Ziel des Paulus. Er will die Gemeinschaft von Jesu Leiden kennen. Er will seinem Tod gleichgestaltet werden und so zur Auferstehung aus den Toten gelangen. Wenn wir uns das biblische Bild von Leid anschauen, dann rüttelt es uns. Denn es stellt unsere Werte auf den Kopf. Merkt ihr das? In der Bibel heißt es nicht, dass Leid etwas Schlechtes ist. Ja, es ist schlimm. Und ja, wir dürfen uns freuen auf eine Welt ohne Leid. Aber Leid ist nicht sinnlos. Leid verwandelt uns. Leid ist Gottes Wirken, um uns in das Ebenbild Christi zu verwandeln, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Das ist Gottes Ziel für uns in unserem Leid. Und ich denke, wenn wir das annehmen können, dann können wir uns im Leid freuen, weil wir wissen, Gott ist hier am Werk. Gott tut hier was. Und Jude und ich, wir haben das auch ganz persönlich erfahren. Ganz persönlich erfahren. Jedes Mal, wenn wir durch leidvolle Phasen gingen, ob es der Tod meiner Mutter war, ob es unsere persönliche Erfahrung war mit Depression oder was es auch war, wir haben gespürt, Gott tut hier was. Und dann haben wir Freude, wenn wir wissen, wir sind nicht allein. Und wir wissen, dass wir uns in Jesus geborgen wissen dürfen. Und egal in welche Richtung wir blicken, egal ob in konkretem Leid oder nicht, egal wohin wir blicken, wir können überall über unsere eigene kleine Blase des Leids hinausblicken. Auf diese größere Wirklichkeit von Jesus. Diese Wahrheiten über Jesus, die wir da erkennen, das sind die Waffen, die unser Herz erobern und dort Finsternis in Licht verwandeln und in Freude. Und die unser Herz in Einklang bringen mit dem, was wir im Kopf wissen. Aber lasst uns mit diesen Waffen behutsam umgehen, gerade im Umgang mit anderen. Ja, dass wir niemanden damit erschlagen, sondern dass wir die Herzen damit heilen. Letztlich ist der Kampf um Freude im Leid ein Kampf um unseren Glauben an den gütigen und barmherzigen Gott. Und wenn es um den gütigen und barmherzigen Gott geht, dann ist es auch ein Kampf um Gottes Ehre und ein Kampf, den wir um keinen Preis verlieren dürfen. Und es ist ein Kampf, den wir nicht alleine kämpfen. Denn er wird zuallererst vom Geist in uns geführt, mit der Macht Jesu. Jesu weiß, warum das geschieht. Nichts geschieht ohne seine Erlaubnis und jedes Leid hat für ihn einen tieferen Sinn. Der gute Gott benutzt Leid zu einem guten Ende, auch wenn es uns sinnlos und böse erscheint. Und oft ist Leid einfach böse. Jedes Leid verwandelt uns ein kleines bisschen mehr in das Ebenbild Jesu, bringt uns ein kleines bisschen näher an das Ziel. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Und wir dürfen uns freuen. Aber dazu müssen wir es glauben. Und das ist vielleicht das Schwerste. In unserer Gemeinde und in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie denn praktische Schritte aussehen können, wie man von Leid und Traurigkeit im Leid zur Freude im Leid kommen kann. Und das Erste kommt gar nicht von mir, sondern es kommt aus einer Unterhaltung mit Andrea Sinclair. Also ich habe das hier alles sehr persönlich gemacht, ich versuche es zumindest. Und sie hat uns hier, oder Jude hat diese Karte geschickt und hat darauf einen Bibelvers geschrieben. Ein Bibelvers, der eine Geschichte hat, denn Andrea hat ihn von einer Familie, die in Canberra bei den Buschfeuern ihr Haus verloren hat. Alles verloren hat, alles was drin war, alle Erinnerungen, alles. Riesenleid, völlig entwurzelt irgendwo. Aber sie haben erzählt, wie dieser Vers aus dem Propheten Habakuk ihnen geholfen hat. Dort heißt es, denn der Feigenbaum blüht nicht und die Weinstöcke bringen keine Frucht. Die Arbeit im Olivenhain ist vergeblich und die Äcker bringen keine Nahrung. Die Schafe sind aus den Hürden verschwunden und keine Rinder stehen in den Ställen. Er sieht unfassbares Leid. Und dann sagt er, aber dennoch will ich mich am Herrn freuen und jubeln. Jubeln über Gott, meinen Erretter. Diese Entschlossenheit, dass wir unsere Gedanken nicht gefangen nehmen lassen vom Leid, sondern von der größeren Realität. Die habe ich von Andrea gelernt. Und das fand ich unheimlich ermutigend. Habakuk 3, Vers 17 und 18. Und es in Vers 19 heißt es, denn der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße wie die von Hirschen und lässt mich auf meinen Höhen gehen. Das heißt nicht, dass er nicht leidet, sondern es spricht eine geistliche Wirklichkeit an. Er hat Freude im Leid. Zweiter Punkt, das war Judes Idee. Gerade im Leid ist es unheimlich wichtig, dass wir uns an die guten Dinge erinnern, die Gott schon an uns vollbracht hat in der Vergangenheit. Und dafür kann ein Tagebuch, ein christliches Tagebuch, unheimlich hilfreich sein. Schreibt euch auf, wie Gott an euch wirkt. Schreibt euch auf, wo Gott Gebete erhört, wo Gott Veränderung schafft. Und wenn euer Herz schwer ist, dann blättert drin. Dritte Möglichkeit. Christliche Lobpreismusik. Gerade bei Depression ist Anbetung das beste Gegengift. Ja, hört euch christliche Lobpreismusik an, ihr werdet ermutigt werden, ihr werdet die Finsternis vertreiben, gerade in der Nacht, aber auch bei Tag. Wenn ihr mehr Interesse am Beten habt, und das wäre sicherlich ein guter Einstieg bei Leid, unterhaltet euch mal mit Schumanns diese Woche, die sind diese Woche nicht mehr, unterhaltet euch ruhig mal mit Schumanns über ihren War Room, vielleicht kennt ihr diesen Film. In schwierigen Zeiten zeigt sich, wovon wir uns abhängig machen. Und ein War Room ist der Punkt, wo ihr hingehen könnt und eure Anliegen vor Gott bringen könnt und eure Abhängigkeit sich in Freude verwandeln kann. Und Gebet, wenn wir schon dabei sind, betet mit den Psalmen. Dort haben echte Menschen ihr Leid vor Gott gebracht, als ihnen das Wasser bis an den Hals ging. Sie haben Tränen verschüttet und zu Gott gefleht und Gott hat ihr Gebet erhört. Betet durch die Psalmen und findet den Trost, den sie dort finden an ihrem Gott. Denn auch sie haben sich letztlich nicht in ihrer eigenen kleinen Blase festhalten lassen, sondern haben darüber hinausgeblickt auf die größere Realität von Jesus, der unsere kleine Realität erobert mit seiner Freude, mit seinem Trost, mit seiner Güte und seiner Kraft. Also lassen wir uns verändern von dieser großen Realität und dann wird die Freude im Leid alleine kommen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir bekennen vor dir, dass Freude im Leid uns schwerfällt. Es erscheint unnatürlich. Wir würden das Leid lieber vermeiden. Wir können es nicht schätzen. Aber Herr Jesus, wir glauben an dich. Dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir glauben daran, dass du am Kreuz und in deinem Leben gelitten hast wie wir und Barmherzigkeit auf eine ganz neue Weise gelernt hast. Und wir bitten dich, ob wir, gerade wenn wir nun leiden, schenk du uns deine Freude. Schenk du uns Freude im Wissen, dass du uns hinausführst aus dieser Welt in eine neue Welt. Eine Welt ohne Leid, eine Welt, die uns Hoffnung gibt. Hoffnung auf den Sieg, den du schon errungen hast. In Jesu Namen. Amen.